Was?
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir haben heute eine Late-Night-Ausgabe für euch. Also ihr hört sie wahrscheinlich, wann ihr wollt, aber für uns ist spät.
Ja, für mich ist aber auch alles nach 20 Uhr schon sehr spät. Das muss man auch sagen.
Aber wir sind gut gestärkt für diese Folge. Wir haben ein Kuchengelage gemacht und können loslegen mit schwachen Verbindungen. Rita, was ist das?
Ja, soll man nicht erstmal erklären, warum wir drüber reden? Ach, das ist philosophische Frage.
Bitte gerne.
Nein, also was das ist, erklären wir gerne natürlich auch noch. Du hast völlig zu Recht daran erinnert, dass wir mit Nadi aufgenommen hatten und es um soziales Kapital ging, kurz. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich in einem Artikel über Sozialkapital gelesen hatte, dass es sinnvoll sei, auch auf die schwachen Beziehungen zu gucken und nicht nur auf die starken.
Mhm.
Das hat mich unmittelbar überzeugt und in puncto Netzwerkanalyse kannte ich das auch. Das hat sich in der sozialen Arbeit längst etabliert. Aber mir war auch bewusst, dass es dazu Grundlagentheorie gibt, die ich aber nie so explizit rezipiert hatte. Mhm. So, und dann dachte ich, ja, das war mal ein Anlass, da hinzugucken. Und war erstaunt festzustellen, dass der Grundlagenartikel von 1973 ist. Den hätte ich später datiert. Ich dachte so späte 80er oder so.
Mhm.
Also ist schon relativ alt. Und da hat aufruhend darauf eben auch einiges stattgefunden. Hauptsächlich ist das erstmal zunutze gemacht worden in der ökonomischen Theorie, also wie man mit schwachen Beziehungen irgendwie, wie man da so Kapital rausstellt.
Das ist so geil, ne? Natürlich. Also es ist so, dass man denkt, natürlich, wo sonst?
Ja. Und dann hat es eben auch weitere Kreise gezogen in die Geisteswissenschaften, aber nie so, dass es irgendwie ein ganz prominentes Thema geworden wäre, zumindest für mein Gefühl. Und das mag ich ja immer gerne, wenn wir so selber dran weiterdenken können. So.
Ja.
Und der Originalartikel heißt The Strength of Weak Ties. Ich habe das immer falsch gesagt, nämlich Weak Relationships, darum geht es aber nicht. Es geht um Ties, also wie du eben richtig gesagt hast, um irgendeine Art von Verbindung. So, das ist schon im sozialen Kontext gedacht und da kommt der erste Wii-U-Alarm. Es ist nämlich oft die Rede von sozialen Netzwerken. Die waren 1973 aber ja noch ganz anders als das, was wir jetzt unter sozialen Netzwerken
das
verstehen.
Das ist auch krass, ne? Dass das so ein
war immer schon Terminus Technicus, nur für zwei völlig verschiedene Dinge. Das heißt, wenn Menschen darüber reden und das nicht historisch kontextualisieren, denken sie, es gehe irgendwie um das, was wir jetzt damit meinen. Darum geht es aber nicht.
Krass.
Sondern es geht um Netzwerke wie Nachbarschaft, alles, was weaker ist als Familie und engste Freunde. Denn das sollen die starken Beziehungen sein.
Mhm.
Und die eher schwachen sind die, so wenn man das konzentrisch sehen würde, die so im zweiten Kreis sind. Und dann habe ich noch einen schönen Artikel gefunden, ich nenne das ja auch alles nachher nochmal in der Literatur, der, und da musste ich auch tatsächlich kurz lachen, heißt super schwache Beziehung. Und das ist gar nicht eine Persiflage, sondern der Hinweis darauf, dass es auch so im dritten konzentrischen Kreis noch Ties gibt und Relationships, die wichtig sind für unsere Positionierung im sozialen Raum, dafür, dass wir werden, wer wir sind, die wichtig sind nicht nur für unseren Kapitalerwerb, sondern tatsächlich auch für unsere Identitätswerdung. So.
Mhm.
Und da näher hinzugucken, finde ich total interessant. Und ich würde jetzt mal anbieten, weil du ja so schön eingestiegen bist, was ist das? Ich sage das im Original, oder? Weil das kann ich ja
sehr gerne.
Kann ich nicht besser sagen als der Mensch, der diesen Artikel damals geschrieben hat. Der heißt übrigens Mark Granovetter.
Granovetter.
Granovetter, so für diejenigen, die dem Englischen abhold sind. Aber ich habe es im Original nur, ich habe den nicht übersetzt, unmittelbar gefunden. Es kann sein, dass es den gibt. Es gibt ja jetzt auch gute Übersetzungsmaschinen, aber ich habe es jetzt halt im Original. Also, The Strength of Weak Ties. Und da bietet er an eine Definition, nämlich The strength of a tie is a probably linear combination of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy, Klammer auf, Mutual Confiding, Klammer zu, Intimacy ist also sich gegenseitig irgendwie was anzuvertrauen und sich zu vertrauen. And the reciprocal services which characterize the tie, also die reziproken Dienste, die man sich so anbietet. Die emotionale Intensität und vor allen Dingen auch die Menge an Zeit, die man miteinander verbringt. Das ist jetzt erstmal das Original. Dann gibt es darauf aufruhend, wie gesagt, ein paar Jahre später nochmal so eine Revision. Die hat er selber geschrieben und angeboten und das ein Stück ausdifferenziert. Und dann gibt's, wie gesagt, die Rezeption in unterschiedlichen Theoriefeldern, die das in, ja, in Kontexte setzt, würde ich sagen. Also es ist gut rezipiert, es ist nicht so, dass es irgendwie verbogen wird für mein Gefühl, aber es wird so kontextualisiert, wie man das gerade braucht.
Und und ich störe mich ja die ganze Zeit an dem Begriff schwach und stark.
Ja.
So, weil...
Ja, da habe ich Ausrufezeichen, Fragezeichen dran. Was ich immer mache, wenn mich auch irgendwie was so intellektuell aufregt. Und habe daneben geschrieben, simplifizierend, Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil ich darüber nachdenken möchte. Da sind wir uns jetzt leider wieder einig, dass es
Menno
kein so, ja, hier ist nicht der Begriff, den ich gewählt hätte, aber ich denke, dass auch das in der Forschungstradition steckt, weil die starken Beziehungen schon etabliert waren. Mhm. Also man sagte, du hast starke Beziehungen zu deiner Familie, zu Mutter, Vater, Geschwistern und dann vielleicht, wie gesagt, noch die allerengsten Freunde oder Patenschaften oder irgendwie so Onkel, Tanten. Aber es ging darum, klarzumachen, dass das dasjenige ist, was dich im Leben voranbringt. Mhm. Und dieser Artikel hat daran auch ein Fragezeichen, Ausrufezeichen gesetzt. Und weil es ja um diese Grundüberzeugung ging, bedient er sich, glaube ich, auch beim selben Theorem. Also zu sagen, es gibt da starke Beziehungen und die formen dein Leben. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nein, es gibt auch schwächere Beziehungen und die formen genauso oder vielleicht sogar noch viel stärker dein Leben.
Und ich denke die ganze Zeit, das ist schon direkt wertend. Also ich finde, stark und schwach ist so wertend. Und dann denke ich, so muss es nicht irgendwie anders heißen, zumal starke Verbindungen nicht immer positiv besetzt sind. Also die starken Verbindungen können dich auch sehr eng an etwas binden, das dir nicht gut tut. Ne? Mhm. Also Familie ist ja nicht immer der Ort, der uns gut tut, sondern es gibt Familie eben auch als dysfunktionalen Ort. Und dann ist es eine starke Anbindung an diese Familie, aber sie tut dir nicht gut. Es ist ja keine starke Bindung im Sinne von stärkend.
Nee.
Ne? Und die schwache Verbindung
kann auch stark beeinträchtigend
sein. Genau, die schwache Verbindung ist ja deswegen nicht, ja, ich also sie ist ja nicht schwach im Sinne von nicht hilfreich.
Nee, überhaupt nicht.
So. Aber, und deswegen finde ich dieses Gegensatzpaar stark schwach so schwierig. Und ich war eher ausgekommen bei so enge Verbindungen und lose Verbindungen. Mhm. Und glaube, dass das, also loose relationships oder loose ties.
Lose Enden hatten wir ja schon.
Ja, ja, genau, aber nicht als lose Enden, ja, sondern schon.
Ja.
Als etwas, das verbunden ist, aber eben nicht so engmaschig, weißt du, wo du irgendwie mehr Raum hast und trotzdem dich emotional angebunden fühlst.
Ja.
Und die Frage ist ja auch immer, also wenn wir von stark und schwach sprechen, tut uns das gut oder tut uns das nicht gut? Und bei stark und schwach habe ich direkt das Gefühl, das ist so eine Wertung da drin, also die schwache Verbindung ist auch weniger wertvoll und das, da würde ich nicht mitgehen.
Das ist auch so nicht gemeint. Das ist auch nicht der Punkt, an dem ich mich gestört habe, weil ich das gar nicht postuliert habe. Aber es stimmt, dass diese Wertungen wahrscheinlich mitlaufen, wenn wir das hören. Ich habe das erstmal neutral gelesen und hatte da schon Anfragen zumindest. Aber er hat da schon einen wichtigen Punkt, nämlich dass das, was er stark nennt, wenn wir jetzt mal von den Wertungen absehen, einfach durch bestimmte Marker eine höhere Intensität hat. Vielleicht so. Im Positiven wie im Negativen, würde ich sagen. Man kann sich ja auch sehr daran abarbeiten, wie du sagst, dass das so stark ist, dann immer noch. Und man dann später zur Therapeutin geht, weil das so starken Einfluss hat. Ja. Also wenn wir absehen davon, ob das gut oder schlecht stark oder gut oder schlecht schwach ist, dann bleibt immer noch so eine Skala.
Mhm.
Und die braucht man aber auch für das Argument, um sagen zu können, wir müssen das, das war mein Angang, das so konzentrisch zu denken, gar nicht so sehr in, wo sind die dicken Verbindungen und wo sind die dünnen. Das macht man in der Netzwerkanalyse auch. Aber mir half das als Bild sehr, so was ist im ganz engen Kreis und was rutscht ein bisschen weiter weg, weil es letztlich darum geht, das stark zu nennen, was hohe Intensität hat, was häufig passiert, einfach nur große Frequenz. Und aber auch, und das ist vielleicht der wertende Einfall, die Bedeutung der Interaktionen. Mhm. Also ob ich denen große Bedeutung beimesse, wie die Personen miteinander umgehen. Und zwar quantitativ und qualitativ. Also nicht nur, wie oft die sich treffen, sondern auch, welche Art von Verbindung sie sich gegenseitig zugestehen.
Und wie sehr sie mich vielleicht auch beeinflussen.
Ja,
oder beeinträchtigen halt, ne? Also
Ja.
Im Positiven und Negativen.
Und das Quantitative lässt sich ja gut messen mit der Interaktionshäufigkeit, aber da kann es für viele ja sein, dass sie mit der Busfahrerin der Linie 144, einfach weil sie die zweimal am Tag sehen, mehr Interaktionen haben, mhm. weil sie ein Schwätzchen halten, als sie jetzt ihre eigene Mutter sehen. Mhm. Das heißt, ich muss da auch noch was Qualitatives, sowas wie emotionale Nähe oder Verbindung postulieren, damit ich sinnvoll über echte Nähe sprechen kann. Mhm. Schön fand ich ergänzend, dass es so eine komische Benutzung des Wortes Redundanz dabei gibt, mhm. die mich dann korrigiert hat im Denken. Denn wenn ich neben Hausarbeiten oder unter Hausarbeiten schreibe, Redundanz Ausrufezeichen, mhm. dann ist das ist wiederum wertend gemeint als
negativ.
Das, ja, negativ. Ja. Das hat genervt, war unnötig, viel zu oft und so. Aber in Bezug auf die Beziehungen ist eine hohe Redundanz einfach ein Zeichen für eine starke Beziehung. Weil es so große Überschneidungen gibt, weil es tendenziell viel Homogenität gibt, auch in den Werten und in den Anschauungen. Und man so immer über dasselbe redet, mal so sagen, ne? Mhm. Und auch der gleichen Meinung ist. Das heißt, Redundanz, abgesehen davon, dass sie nerven kann, würde ich sagen, ist es aber möglicherweise auch ein Zeichen einer starken Verbindung. Und so hatte ich das noch nie gesehen.
Ja, also ich gucke ja tatsächlich auch leider möglicherweise auch auf dysfunktionale Beziehungen und die sind ja auch ohne Redundanz. Also da gab es mal eine Redundanz, ne? Möglicherweise existiert die nicht mehr, aber die bleiben ja auch ohne Redundanz, um in der Sprache zu bleiben, auch stark.
Ja.
Ne, die wirst du nicht los. Das sind einfach Verbindungen, die sind da, die wirst du nicht los. Die wirst du dein Leben lang im Zweifel nicht los. Und zwar ohne, dass es da eine fortwährende Redundanz gibt. Das finde ich halt auch gerade ganz spannend. Das heißt, im Prinzip ist die Redundanz im Zweifel ja einer funktionalen Beziehung etwas, das gut ist, mhm. ne, wo man irgendwie sagt, da freue ich mich, das ist super, das hilft mir, das stärkt mich, das ist so, wir vergewissern uns einander. Und wenn es blöd läuft, dann ist genau dieses Fehlen von Redundanz in einer starken oder in einer engen Beziehung so ein Qualitätsmarker, der sagt, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Ja, oder man hat sie nach innen verlagert, dachte ich gerade. Kennst du das, wenn sich einem so unbewusst oder bewusst so Glaubenssätze wiederholen, die man eben durch hohe Redundanz erworben hat?
Ja.
Und selbst wenn die dann nicht mehr erneuert werden, weil ich mit den Personen noch in Kontakt wäre, sprechen die aus einem oder denken in einem herum oder machen sich sonst irgendwie bemerkbar. Das gibt's ja schon auch. Also,
ja, man führt ja innere Dialoge.
Dass man es einfach internalisiert hat. Ja. Und insofern die Person noch sehr präsent ist, so im Positiven wie im Negativen. Mhm. Das heißt auch, die stirbt irgendwie nie. Das ist so meine Erfahrung gerade.
Ja.
Man weiß, dass derjenige tot ist, aber er ist so sehr anwesend. Auch dadurch, ne, dass es eine hohe Intensität gab, dass es viel Wiederholung gab, dass es viel Anleihen im eigenen Alltag gab, wo man das so integriert fand. Mhm. Und das macht eben ja auch eine starke Beziehung aus, dass es andockt bei einem, auch ohne, dass die Person dann ständig noch präsent ist. Und demgegenüber werden eben die schwachen, also die weak ties, und das ist hier das zentrale Argument, im Prinzip gesetzt als, ja, wie du gesagt hast, da fehlt etwas, da ist vielleicht eine Leerstelle. Das wird aber, ich bin jetzt in der Auslegung, das steht nicht wörtlich da drin, wirkt als eine Art Motivation, diese Leere zu füllen. Mhm. Und das, deswegen wurde das, glaube ich, auch ökonomisch sofort rezipiert, weil das so ein Motivator wirkt. Es ist eine schwache Beziehung, das heißt, ich habe zu demjenigen, wenn wir jetzt bei menschlichen Interaktionen bleiben, zwischen Institutionen gibt es das auch, keine direkte, enge Verbindung. Wenn ich aber eine lose Verbindung aufbaue, die vorher nicht da war, dann ist das sowas wie ein Brückenbau oder, weiß ich nicht, eine Bohle über so einen Steg über eine Baustelle legen. Da ist dann eine Verbindung, die vorher nicht da war. Und so schwach die auch ist, das heißt, ich habe Zugriff auf Ressourcen, den ich vorher nicht hatte. Mhm. Und das ist das zentrale Argument, dass uns diese schwachen Beziehungen anleiten, Brücken zu bauen, Stege zu bauen und uns letztlich Ressourcen erschließen, die wir sonst nicht hätten, dass sie also so schwach gar nicht sind. Und das ergibt für mich schon Sinn, auch wenn wir es von den starken Beziehungen her denken, meinetwegen von Familien her. Das ist eigentlich nicht der Ort, an dem ich kulturelles oder soziales Kapital über das bereits Bekannte hinaus erwerbe. Wenn ich ins Fremde will, dann tue ich das über schwache Beziehungen und über Fehlanzeigen. Also dass ich bemerke, darüber weiß ich gar nicht so gut Bescheid und die Mom auch nicht.
Ja.
Dann gehe ich mal los und suche mir Orte oder Personen, mit denen ich da andere Beziehungen aufbaue. Und das fand ich schon sehr nachvollziehbar.
Das spricht, also bei mir spricht das direkt so Sachen an wie Arbeitsbeziehungen. Also ja. Ich denke sofort an Kolleginnen und Kollegen, ja, ne, unter denen man ja im Zweifel ja auch Freundschaften findet. Oder mit denen man, wenn es gut läuft, zumindest einen freundschaftlichen Umgang pflegt. Vor allen Dingen, wenn man sich lange kennt, wenn man lange in einem Unternehmen ist, ohne dass man sich jetzt permanent trifft. Also da ist ja eine Redundanz da, ohne dass man sie verabreden muss. Ich finde es sehr praktisch, weil man sich nicht verabreden muss.
Ja, klar.
Ja.
Spart ja auch Zeit.
Ja, macht einfach so dieses Termine finden, finde ich einfach sehr, sehr anstrengend inzwischen. Und du hast sozusagen Menschen da, die du irgendwie auch kennst, also wo du auch schon weißt, wenn du länger mit denen arbeitest, wie die ticken, wie die drauf sind, ob die gut drauf sind, ob die nicht so gut drauf sind. Und das sind Beziehungen, die haben eine Form von Privatheit, trotz allem, also weil man sich als Person kennt, im besten Fall auch schätzt, also jetzt gehen wir mal von nicht dysfunktionalen Beziehungen aus, mit denen man zusammenarbeitet, auch ne, Wissen austauscht und so gemeinsam auch Dinge erschafft, aber ohne, dass man jetzt da familiär gebunden ist oder so. Das, also dieses ganz tiefe Selbstverständnis gibt es da nicht. Und man kann gut auch wieder auseinandergehen, ohne zum Beispiel eine Sorgebeziehung gleichzeitig zu haben.
Ja, das hat schon auch eine Schutzfunktion. Ich kann ein Privates für mich behalten, was mich ja sonst auch vulnerabel macht. Also
ja,
auf schöne Weise sicher in vielen Fällen, aber auf nicht so schöne auch. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, als mir berichtet wurde und ich auch miterlebe, dass diese Tendenz zum Check-in bei egal welcher Art von Begegnung mehrerer Menschen inzwischen Usus ist. Und ich bin noch nicht sicher, wie ich dazu stehe. Ich habe so ein unmittelbares, auf gar keinen Fall Gefühl. Ich weiß aber, dass es vielen wichtig ist und viele sich eingeladener fühlen, weil sie dann regulär Raum bekommen, den sie sonst nicht hätten. Aber es erfordert schon viel Sensibilität, diese schmale Linie zwischen zu viel und zu wenig Privatheit, weil es ja auch nicht nur, also natürlich gibt es die Überzeugung, Sharing is Caring, aber es gibt eben nicht nur Sharing, es gibt auch Oversharing.
Und hallo, hier bin ich.
Und man kann damit spielen und das witzig machen, also ich beschäme zum Beispiel gerne Männer, von denen ich meine, die haben Stock im Arsch und sage, oh, muss mal gerade einen Tampon wechseln gehen, dann kriegen die Krise, das finde ich lustig. Aber das ist mehr so
bist
eine Art,
gemein.
So eine, ja, das ist eine feministische Interaktion, an der ich einfach Freude habe, aber ich teile denen ja nicht irgendwie was Privates von mir mit, gerade nicht. Also, dass sie dann wissen, dass ich menstruiere, ist jetzt nicht besonders privat, finde ich.
Das tun wir alle.
Ja. Ja, mehr, ja, ja, mehr
ja,
oder minder. Genau.
Über einen Zeitraum.
Ja, und so.
So.
Aber mich gezwungen zu fühlen, auf Kommando zu sagen, so, wie bist du denn hergekommen, wie geht's dir heute und so, das würde mich, glaube ich, eher in Angst und Schrecken versetzen, weil ich es zum einen oft gar nicht sagen kann, wenn man mich fragt, wie geht's dir, sage ich, da muss ich erst drüber nachdenken und ich genieße eigentlich, deswegen komme ich drauf, auch den Schutz einer eher schwachen Beziehung. Zum Beispiel in einem Kollegium, wenn es nicht zu privat wird. Es ist auch schön, dass man privat Dinge voneinander weiß, aber es ist auch schön, das nicht teilen zu müssen, sondern einfach arbeiten zu kommen, seinen Kram zu machen, freundlich zu sein, im besten Fall zueinander und irgendwie schon mitzukriegen, wie es der anderen geht und den Raum zu geben, wenn es jemandem sehr schlecht geht, dass die Person das auch sagen kann. Aber sich nicht gezwungen zu fühlen, weil das ja auch wieder eine Form ist, übergriffig zu werden. Und deswegen glaube ich auch, dass da was dran ist an dieser Unterscheidung, dass die Details eben unterschiedliche Intensitäten haben und dass das ganz gut ist, das ganze Spektrum zu haben.
Ich habe übrigens über, also ich meine, wir haben das Thema ja vorher verabredet und ich habe darüber nachgedacht, weil ich auf einer Stolpersteinverlegung war, ich glaube am 28. Januar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall Ende Januar, nicht war der 30. Ganz sicher, weil da ja Folgendes passiert ist. Es haben ja viele Menschen demonstriert.
Ja.
Zu diesem Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen.
Alles Linksradikale.
Alles die ganzen Linksradikalen, genau. Na, und da gab es eine Demo am 27. oder am Wochenende, ich weiß es gar nicht mehr, in Köln. Und das Interessante war, am 30., als wir diese Stolpersteinverlegung hatten, war ums Eck das CDU-Parteibüro in Köln und davor war eine Mahnwache. Und wir sind da mal vorbeigegangen, einfach um zu gucken, wer ist da, wer macht das, was hängen da für Plakate, wie sieht das aus, weil die Stolpersteinverlegung, wie gesagt, das war irgendwie 3 Meter zu Fuß, da haben wir gedacht, wir gehen jetzt einfach mal vorbei und ich bin ja grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch, ich möchte auch wissen, wer macht das. Und dann habe ich da mit Menschen gesprochen und es war ganz spannend, weil die gesagt haben, nee, wir sind hier ein spontaner Zusammenschluss. Also wir sind ein spontaner Zusammenschluss. Wir haben
Flashmob.
Wir haben uns auf der Demo kennengelernt am Wochenende und wir haben eine Signal-Gruppe gegründet und haben gesagt, so, wir müssen jetzt was machen, weil es eben diese Abstimmung gab von, also für den Fall, dass wir das hier später hören, glaube ich, muss man es einmal gesagt haben.
Ach so, ja, schon,
ja,
klar.
Ja, es kann ja sein, dass jemand das im halben Jahr oder Jahr hört und wer weiß, was bis dahin wieder alles passiert ist.
Ja.
Also da gab es ja diese Abstimmung der CDU mit Stimmen der AfD für dieses
ganz
normaler parlamentarischer demokratischer Vorgang, der auch gar nicht beabsichtigt war. Ja, da müssen wir gar nicht tiefer drauf einsteigen. Das könnt ihr dann googeln. Das ist sicher noch irgendwo vorhanden. Oder nehmt ein gedrucktes Werk. Ich weiß nicht, was.
Ja, besser.
Ich weiß gar nicht, wie bis dahin die Welt aussieht, ne, wenn man das in so einem halben Jahr hört. Im Moment ist ja alles möglich.
Mhm.
Und ich fand das so interessant, weil ich dann darüber nachgedacht habe, dass es vielleicht ganz gut ist, dass diese Menschen gar nicht so viel voneinander wissen, weil sie sich nämlich jetzt in dem einen Punkt einig sind und da zusammen ins Handeln geraten. Wüssten sie mehr voneinander, würden sie vielleicht viel mehr diskutieren.
Mhm.
Und jetzt hast du aber eben gesagt, es gibt diese schwachen und super schwachen Verbindungen. Mhm. Und ich dachte so, welcher Status ist das, wenn man einfach auf einer Demo zusammenläuft, sich dann kennenlernt, spontan sozusagen so eine Aktion plant und dann ja schon auch in Verbindung steht und auch in dieser Verbindung und aus dieser Verbindung schon was gemacht hat, also wirklich eine Aktion an den Start gebracht hat.
Ja, wir befinden uns hier im Übergang von einer superschwachen in eine schwache Beziehung, die vielleicht zu einer stärkeren Beziehung wird. Das ist ja alles ein Spektrum, ne? Und das changiert auch. Ich glaube, dass wir auch in starken Beziehungen Phasen superschwacher Beziehungen erleben können und auch das als eine Form von Schutzraum erleben können.
Ja.
Aber tatsächlich, um das klar zu machen, was mit den superschwachen Beziehungen gemeint ist, das ist von Christian Stegbauer, der Artikel, den ich da gelesen habe, geht es ihm vor allen Dingen um eine Kopräsenz im Raum.
Mhm.
Erstmal gar nicht mehr, meinetwegen auch im öffentlichen Raum bei einer Demo. Wir sind gleichzeitig am gleichen Ort.
Mhm.
Und schon das etabliert irgendeine Form von Beziehung. Also ja, Tie, ne? Nicht Relationship, sondern so. Ich dachte
Verbindung.
Direkt, ja, irgendeine.
Genau. Ja, man fühlt sich ja auch verbunden.
Ja,
auf so einer Demo.
Man hat
ja, schon so.
Da hat man ja auf jeden Fall auch schon den gleichen Bezug. Es ist ja,
ja,
im Café zu sitzen heißt nur, hier möchten alle gerade ein Heißgetränk oder was zu essen haben, was auch ein gemeinsames Ziel ist, aber längst keins, das irgendwie unterfüttert ist mit einem politischen Willen oder so. Bei der Demo ja schon, das ist also gar nicht so schwach.
Außer einem feministischen Café vielleicht.
Ja, wenn der Kuchen sehr lecker ist, dann verläuft sich vielleicht schon mal jemand.
Katzenkaffee.
Genau. Und die superschwachen Beziehungen sind vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, ich dachte direkt an den Begriff der Mimesis, also des Nachahmens, um voneinander Kultur zu lernen, ohne dass wir checken, dass wir gerade Kultur lernen.
Mhm.
Weil wir das ja, das ist ja längst erwiesen, sehr unbewusst auch tun, dass wir die anderen imitieren, dass wir übernehmen, wie etwas als richtig gilt. Das kennt man vielleicht noch von der Begegnung mit Orten, an denen man sich unwohl fühlt, weil man den Habitus nicht kennt.
Mhm.
Da fällt es einem eher auf. An den Orten, wo man sich ungefähr auskennt oder wo es keine strengen Regeln gibt, fällt es einem nicht so auf. Aber wir lernen ständig, weil wir kopräsent im Raum sind. Das ist auch Teil der Corona-Erfahrung, dass das schnell zu stören ist, wenn Menschen nicht mehr so kopräsent im Raum sind, führt das zu einer ganz komischen Form von Unwohlsein und von, wie soll man sagen, andere Form von Entkulturation, wenn wir anders kultiviert, als wir das gewöhnt sind, weil Menschen eigentlich dazu gemacht sind, hin und wieder mal Räume miteinander zu teilen.
Ja, weil es ganz viel mit Nähe und Distanz auch gemacht hat bei
genau.
uns. Ne? Also diese 1,5 Meter, wir erinnern uns, eine Einkaufswagenlänge.
Ja. Und im Zweifel auch nur Treffen in digitalen Räumen. Da musst du übrigens gleich noch ran, wie bei den sozialen Netzwerken. Im digitalen Raum habe ich gedacht, da gibt's da eigentlich starke, schwache, superschwache. Keine Ahnung, ist das alles superschwach? Nee, irgendwie ja nicht, nur weil es keine Kopräsenz gibt. Aber das ist erstmal das Argument, so, dass wir uns in einem Spektrum bewegen und dass das sehr früh anfängt, schon eine Art von Verbindung zu sein, nämlich nur, weil wir meinetwegen auch total zufällig am gleichen Ort sind. Und ich sehe das wie du. Manchmal ist es einfach entlastend und gut für die Sache vielleicht auch, wenn wir nicht zu viel voneinander wissen.
Ja.
Ich erzähle ja immer ganz gerne die Anekdote vom Boxclub. Jetzt ist es so lange her, dass man das gut erzählen kann, wie sich da zwei kennenlernten. Die mochten sich total. Und weil ich mit beiden vorher schon mal länger geredet hatte, wusste ich genau, der eine ist Polizist und der andere ist im Black Block. Die wussten das aber nicht. Dann haben die sich da fröhlich auf die Mappe gehauen und so, also nett, ne, und mochten sich und so. Und dann dachte ich so, ja, mal gucken, wie lange das so dauert, bis sie sich kennenlernen. Und das etablierte eine Beziehung, die die spätere Beziehung ja auch beeinflusst hat. Weil sie sich schon anders begegnet waren, dann konnte man ja nicht mehr so zurückrudern und sagen, nee, warte, ich mag dich doch nicht, das geht ja dann nicht mehr, dann hat man ja schon angefangen, den anderen zu mögen. Und deswegen ist da tatsächlich eine große Stärke, heißt auch Strength of Weakness, wenn man sich nicht direkt mit allem begegnet, was man so in den Ring werfen kann, glaube ich.
Ich habe gerade zwei Worte, die mir ganz präsent sind. Das eine ist Toleranz und das andere ist Vertrauen. Ich finde das ganz interessant. Also man muss ja eine große Toleranz und Offenheit erstmal mitbringen für das Gegenüber und eine grundsätzliche Offenheit, jemanden mögen zu können.
Ja, und so. Interesse mindestens.
Genau, Interesse mindestens, an jemanden mögen zu können. Und Vertrauen heißt ja auch, dass ich bereit bin, einem wildfremden Menschen in irgendeiner Form zu vertrauen. Sei es durch so eine Verabredung zu einer Mahnwache und dass dann wirklich auch jemand was mitbringt. Und das sind Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich finde das wirklich mega interessant, wie sehr wir am Ende doch bereit sind, Menschen, selbst wenn wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, trotzdem bereit sind, Menschen auf eine bestimmte Art und Weise, nicht full on, ne, aber auf eine bestimmte Art und Weise zu vertrauen. Und das finde ich halt ganz, ganz spannend im Netz. Wir wissen ja eigentlich gar nicht viel. Also das ist Text auf Bildschirm, also in den Netzwerken, die ich nutze, ist es häufig Text auf Bildschirm. Dann sind es nicht mal die echten Namen. Ja, was in der Biografie steht, kann völlig ausgedacht sein.
Ja.
Und trotzdem passiert es, dass ich Menschen über dieses Netz kennenlerne und mit denen eine Verbindung aufbaue und auch Freundschaften existieren. Die ganze Podcast-Szene zum Beispiel, ganz liebe Grüße an der Stelle an alle, die ich schon weit vorher kennengelernt habe, die habe ich zu großen Teilen im Netz kennengelernt. Und da sind wirklich Menschen dabei, die uns sehr wohlgesonnen sind, obwohl sie uns auch noch nie persönlich getroffen haben. Ich meine, die hören uns hier zu. Die schicken uns E-Mails, die schicken uns teilweise auch private Geschichten zu. Und das finde ich, ich finde das ganz spannend, ne, wie sowas funktioniert. Und das funktioniert, also unsere Stimmen hört man, das macht, glaube ich, auch nochmal was. Aber wenn es nur Text ist, wenn man sich nur über Text austauscht, dann finde ich schon sehr interessant, dass wir bereit sind zu vertrauen. Das hat auch eine Gefahr, natürlich, ne?
Also, ja, immer dann, wenn es hart enttäuscht wird.
Genau, also wenn jemand betrügt, wenn jemand wirklich falsche Angaben macht, wenn jemand betrügt, da gibt es, glaube ich, diesen Podcast jetzt bei der ARD. Ist das ein ARD-Podcast? Ich glaube schon. Es gab eine Behindertenaktivistin, Jule Stinkesocke, und das stellte sich nachher heraus, dass das ein Fake ist. Und ja, das war wirklich, ist ganz bitter. Das ist eine ganz bittere Geschichte auch. Aber auch da war natürlich, also ich finde das nicht schlecht, also ich finde nicht schlecht, dass Menschen vertrauen. Ich finde schlecht, dass Menschen betrügen.
Ja, klar.
Aber dass Menschen grundsätzlich erstmal einen Vertrauensvorschuss geben, und anders können wir auch in digitalen sozialen Netzwerken, wir könnten ja gar nicht anders in Austausch treten, wenn wir uns nicht wenigstens einen Vertrauensvorschuss geben würden, wenn wir uns nicht wenigstens Vorschuss geben würden in der Art und Weise der wohlwollenden Kommunikation. Das ist leider massiv eingebrochen. Also ne, diese wohlwollende Kommunikation, und ich muss mich da auch immer wieder zur Raison rufen, dass ich nicht immer Absicht oder böse Absichten unterstelle. Das passiert halt schnell, weil man sich schnell verliest im Sinne von nicht, ich habe es falsch gelesen, sondern weil das, was ankommt, die Tonalität, weil ich sie nicht kenne, weil ich die Person nicht kenne, das neigt halt dazu, dass man einfach Dinge missversteht, weil man nicht weiß, wie spricht diese Person. Hat sie das jetzt wütend gesagt? Das ist einfach nur eine sachliche Aussage. Ich bin im Netz zumindest oft sehr sachlich unterwegs und gibt Menschen, die sich daran stören, dass ich dann wirklich sehr inhaltlich und sachlich kommunizieren will, wo die auf einer emotionalen Ebene unterwegs sind. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber aus diesen schwachen Verbindungen sind auch starke Verbindungen entstanden. Also zum Beispiel Jasmin Lörchner, schöne Grüße, Her Story Podcast. Die sitzt in den USA Und wir kennen uns über dieses Internet, bis wir uns das erste Mal gesehen haben. Da hat es, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gedauert.
Ja.
Und dann fanden wir uns total sympathisch beim Sehen. Das war super. Hm. Also es ist nicht enttäuscht.
Ist doof, wenn das nicht passiert.
Ja, es kann passieren. Ja, es ist wirklich so, dass wir dachten so, wir kennen uns ja schon. Ja. So. Also klar haben wir dann per Zoom kommuniziert und so. Es ist noch was anderes, wenn eine Person im Raum ist. Und ich finde schon interessant, wie wir aussortieren, wie wir trotzdem lesen können, also Menschen lesen können, wie wir wahrnehmen, wie wir in Verbindung treten. Und da muss man sagen, da sind soziale Netzwerke an der Stelle zumindest ein Segen.
Da gehe ich total mit, auch weil sie die ganze Klaviatur der Intensitäten von Verbindungen ja erstmal bereitstellen, die ich so vielleicht gar nicht hätte. Und du hast ja von 2 Begriffen gesprochen, nicht nur von Vertrauensvorschuss, sondern auch von Toleranz. Und das beides braucht es ja auch im tatsächlichen Beziehungsaufbau immer. Es wird nie voll aufgehen, das heißt, ich muss tolerieren, dass die andere Person anders ist als ich. Jetzt ist Toleranz auch wieder ein großer Begriff, aber ich muss zumindest einen Umgang damit finden, dass jemand verschieden von mir mit mir zu tun hat. Und auch wenn ich eine Brücke baue, muss ich darauf vertrauen, dass am anderen Ende, dass sie sich irgendwie in der Mitte trifft oder dass ich den Balken über das Loch schmeiße und der auf der anderen Seite liegen bleibt und so. Also auch in den Metaphern ist ja schon viel von beidem drin. Und deswegen finde ich auch, dass wir drauf gucken sollten, wo so anthropologische Vorannahmen in dieser Theorie versteckt sind. Mhm. Dem liegt zugrunde, dass Menschen das offensichtlich recht gut können, dass sie es brauchen und dass sie aber auch unter guten Bedingungen nur prosperieren. Dass das nicht von selber klappt. Also wir haben vielleicht eine ganz gute Anlage dazu, Ties zu knüpfen. Aber wenn die Bedingungen dafür schlecht sind, wie du sagst, wenn zum Beispiel die Kommunikationsetikette irgendwie den Bach runtergeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich von einer super schwachen Beziehung was zu einer schwachen, was zu einer starken entwickelt oder auch nur, dass ich eine schwache Beziehung als positiv erlebe, also alle diese verschiedenen Ausprägungen hoch unwahrscheinlich, weil die Bedingungen schlecht sind. Und das ist etwas, was wir unbedingt ergänzen müssen. Wie viele Annahmen sind da drin über, was Menschen so können und wollen und brauchen? Und aber auch, wie fungieren die Umgebungen der Menschen für die Art, wie Beziehungen ausgestaltet werden? Und das ist eine große Stärke der Benutzung dieser Theorie in der sozialen Arbeit und in der Netzwerkanalyse, dass sie darauf den Blick richtet. Denn sonst, finde ich, ist das zu sehr aufs Individuum zurückgespiegelt. Dann fragt man danach, wer hat wie viel Resilienz, individuell, und ist deswegen in der Lage, irgendwie große soziale Netzwerke aufzubauen und ist in der Lage, dadurch das Kapital zu schlagen, weil diese Person eben begabt ist, darin das zu tun, wegen so eine Salonlöwin oder so, die kann das besonders gut. Und dann übersehen wir aber, wie die Bedingungen sind und dass manche Menschen und nicht zu wenige beschissene Bedingungen vorfinden, um gute Beziehungen zu etablieren. Nicht nur, weil sie die eigene Familie als dysfunktional erleben, sondern auch, weil sie an Löchern in den Netzwerken sitzen und das nicht eine Motivation ist, jetzt mal drüber zu hopsen, sondern weil die da in den Abgrund starren.
Genau, richtig, weil die Löcher so groß sind.
Genau, so ein Netz, da habe ich länger drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt Studierende fragen würde, was ist denn ein Netzwerk, dann würden die ganz viel sagen, glaube ich. Aber auf dieses, das besteht aus verbundenen Seilchen und dazwischen ist Zwischenraum. Kommt man erstmal gar nicht, aber das ist entscheidend. Die Zwischenräume sind ja entscheidend dafür, dass das ein Netz ist und keine Platte oder keine Hängematte oder ein Tuch oder so, ne? Sondern es ist ein Netz dadurch, dass da Zwischenräume sind. Wenn die aber riesig sind, habe ich das Gefühl, Gott, die kann ich ja nie überwinden. Es gibt auch so Klamotten, wenn ich die repariere oder reparieren will, ich gucke das Ding an und denke, Alter, da brauche ich Flicken. Dann, ne? Und es gibt Löcher, die sind so klein, die kann ich überwinden mit Nadel und Faden. Da kann ich noch so Zwischenräume überbrücken. Aber es werden eben viele Menschen in Situationen versetzt, schon qua Geburt, die sie eigentlich an Löchern positionieren. Dazu gibt's auch noch eine Theorie zu diesen funktionalen Löchern, die fand ich auch interessant, ruht auch auf dieser Netzwerktheorie auf. Und die sie eben nicht motiviert, dann jetzt mal eben lustig drüber zu springen, wie Ronja über den Höllenschlund, sondern die sie an ihrem Platz hält. Und das heißt, da ist dann wenig Bewegung im sozialen Raum. Da ist nichts mit freier Wahl meiner sozialen Position. Die ist von vornherein schon dadurch bestimmt, dass hinter, vor und neben mir eher so der Abgrund lauert. Und das ist schwierig.
Ja, entweder lauert da der Abgrund oder, das ist ja noch gemeiner manchmal, dass sozusagen so eine Glaswand dazwischen ist.
Ja.
Also es gibt ja nicht nur diese Glass-Ceiling, also wenn ich jetzt ein Netzwerk in der Ebene denke, da ist eine Glaswand, das heißt, ich will auswerfen, aber meine Netze kommen nicht an oder ich kann auch keine empfangen, weil ich sehe das alles rundherum, aber ich kann nicht agieren, weil mir unsichtbare Grenzen gesetzt sind.
Ja.
Und das heißt, ich mühe mich ab, ich habe verstanden, wie das System funktioniert, ich möchte sozusagen mich da so einklinken, ja, anknüpfen und merke so, okay, ich kann mein Seil auswerfen, so oft ich will, das kommt halt nicht an, es dockt nirgendwo an und ich weiß gar nicht, was falsch ist, also warum ich da nicht andocken kann. Und das ist so ein Bild, das bei mir gerade ganz präsent ist, wo ich so denke, so, du musst nicht mal am Abgrund sitzen, um nicht Teil dieser Netzwerke sein zu können, sondern es reicht halt schon, wenn keiner dein Seil annimmt oder wenn du es nicht irgendwo anknüpfen kannst.
Oder jemand nur so tut, als ob, so Pseudo-Beziehungen.
Genau.
Ne?
Ja, aber ich dachte eher so an strukturelle Barrieren, die auch nicht für alle sichtbar sind. Also die auf der anderen Seite denken dann so, ja, warum kommt denn da nix?
Ja.
Ja, und du denkst so, aber ich mach doch, ich komme irgendwie nicht durch.
Ja.
Und das ist schwierig, glaube ich, zu erkennen. Und dann ist auch schwierig zu sagen, okay, wie können wir denn jetzt da diese Scheibe da wegmachen,
ja, genau.
Kann mal jemand runterfahren.
So, und deswegen glaube ich, dass diese Theorie so richtig gut in die soziale Arbeit gehört, weil es letztlich darum geht, zumindest an der Chancengleichheit zu arbeiten, dass alle die gleichen Chancen kriegen, an diesem Netzwerk mitzuknüpfen, ob sie wollen oder nicht, ist mal eine andere Frage, aber wenn ich will, sollte ich die Möglichkeiten dafür kriegen. Und da ist es dann eben nicht darum getan, sich das anzugucken im Sinne von ökonomischer Theorie und wie generiere ich daraus einen Job und so. Das ist auch alles wichtig und es ist entscheidend, das in diesen Kontexten zu sehen. Aber ich denke, es ist gut daran getan, wenn wir uns um die Frage der Chancengleichheit und der sozialen Mobilität kümmern, bevor wir fragen, und welches Kapital kannst du damit anhäufen? Es ist ja letztlich auch die gleiche Frage. Das sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wie viel Privileg steckt auch darin, wenn ich ein solches strukturelles Loch als Motivation wahrnehmen kann und nicht demotivierend. Wenn ich einen Abgrund sehe und das Gefühl habe, ach geil, da kann ich drüber springen, dann ist vorher schon ganz viel passiert. Dann habe ich nämlich die Überzeugung, dass ich relativ weit springen kann, dass mich vielleicht sogar jemand auffängt oder
viel
mir was
trainiert.
Zuwirft. Ja, so. Ja. Weil eben schon ganz viel an Privileg dabei ist. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich dieses Gefühl nicht haben, das so einfach mal überwinden zu können. Mhm. Es gibt so viele Grenzen, die wir nicht sehen, wie du sagst, gläsern, weil wir uns nicht zugestehen, dass wir diese Art von Person sein könnten.
Mhm.
Immer wenn ich die Studierenden frage, und wer von Ihnen wird Professorin? Dann gucken die mich an, als wäre ich total irre.
Ja, da
weil
würde ich auch genauso gucken.
Allermeisten von denen nicht klar ist, dass das ein gangbarer Weg ist.
Mhm.
Also sicher nicht für alle, weil da auch nicht alle Bock drauf haben, aus gutem Grund. Oder auch andere Stärken. Aber für einige, die da sitzen, ist es natürlich eine Möglichkeit, das anzustreben. Das nehmen die aber gar nicht wahr.
Weil er auch so intransparent ist. Also das ist ja auch nochmal so ein
genau,
Ding.
Genau, du weißt
ja
gar nicht, wie das gehen soll.
Genau, es gibt ja keine gute Anleitung. Es gibt keine gute Anleitung. Anleitung.
Ja, Anleitungen gibt es.
Genau, aber es gibt keine gute Anleitung dafür. Es ist nicht transparent. Also der Weg ist nicht gut ausgeleuchtet, sagen wir mal so. Ne? Das heißt, du kannst und du weißt auch häufig nicht, welche Strippen du ziehen möchtest oder müsstest, um in dem Bild zu bleiben.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist das erstmal ein völlig utopischer Gedanke, wenn man mit dem Studieren anfängt zu sagen, so, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich werde jetzt Professorin oder Professor. Mal davon abgesehen, dass da an der Spitze der Wissenschaft auch gar nicht so viel Platz ist.
Nee, das also, sind ja auch gar nicht so viele Personen, die diese Ämter innehaben können oder sollten.
Also ne, das macht es aber natürlich deutlich weniger attraktiv am Ende.
Ja,
ne?
Ja.
Und sie sind halt häufig nicht sichtbar.
So, und genau deswegen habe ich dieses Fragezeichen, Ausrufezeichen an den Theorien, sowohl der Weak Ties, wenn sie denn hauptsächlich ökonomisch in Anschlag gebracht werden, und auch an der Theorie der strukturellen Löcher. Das ist von Ronald Byrd. Und der diskutiert diese strukturellen Löcher schon in sozialen Netzwerken und verbindet das auch mit der Theorie der schwachen Beziehungen.
In den echten analogen sozialen Netzwerken.
Ja, in den echten analogen.
Das müssen wir jetzt dazu sagen.
Ja, das stimmt, wenn man das, wie gesagt, wenn man das nicht checkt, dann denkt man irgendwie anders. Aber da geht es auch um, wie im Wesentlichen geht es ihm darum zu zeigen, dass das Wettbewerbsvorteile sind. Wenn man in der Nähe eines solchen Loches ist, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil, weil man, wenn man drüber reicht, über das Loch, Dinge erreicht, die ja jemand anders nicht erreicht. Und jetzt im Bild gesprochen ist das natürlich so, wenn ich in der Nähe bin, ist der Anreiz, da eine Brücke drüber zu bauen, wahrscheinlich etwas höher, als wenn ich weit weg davon wohne, weil ich komme ja gar nicht da drauf, dass ich da jetzt vielleicht mal eine Brücke bauen wollen würde.
Ja, ich muss es gegenüber im Prinzip schon sehen.
Genau, also ich muss so das Gefühl haben, ach, da wäre was für mich, das wäre vielleicht, the grass is maybe greener on the other side. Wenn du gar keine andere Seite siehst, dann imaginierst du auch kein grüneres Gras. Das stimmt schon, dass das ein Anreiz sein kann, den ich nur spüre, wenn ich in der Nähe bin. Aber nahezulegen, dass das automatisch irgendwie dazu führt, dass du da Bock hast, die Brücke drüber zu bauen und auch die Möglichkeiten hast, also dass es von sich her irgendwie so eine Art Standortvorteil ist, das geht mir ein bisschen zu schnell, das übersieht mir zu sehr, wo auch Hinderungsgründe sind. Es stimmt,
dass in Menschen in diese Löcher auch reinfallen.
Ja, ja, es stimmt trotzdem. Ich finde, die Theorie, die hat viel, viel, viel für sich. Ich glaube nur, dass wir sie wirklich ergänzen müssen, um harte Kontexte von institutionellen und strukturellen und gesellschaftlichen Ver- und Behinderungen dieser Motivationen.
Mir war noch ganz wichtig, das knüpft nochmal an die superschwachen und schwachen Verbindungen an, wie wir sie zum Beispiel auf Demonstrationen sehen.
Ja.
Dass die ganz schön stark oder vielleicht nicht stark, aber wirkmächtig sein können. Also nicht als Verbindung stark, aber in ihrer Summe wirkmächtig. Und ich glaube, das ist total wichtig für die Zeit, in der wir leben, das deutlich zu machen, wie wirkmächtig diese schwachen oder superschwachen Verbindungen sein können. Nämlich genau dann, wenn sie sich unter einem Thema, einem gemeinsamen Thema versammeln. Ich glaube, das ist der, also es muss irgendwas geben, was sozusagen der Kit ist, was diese super schwachen Verbindungen.
Ein Tertium,
so irgendwas,
würde man
das so anzieht.
Sagen. Ein drittes, unter dem sich das alles subsumieren lässt.
Genau so, dass irgendwie sehr attraktiv ist, dass die Leute anzieht. Das muss so ein Ziel sein, gemeinsames, oder ein Thema, ein gemeinsames. Und dann können die aber unglaublich wirkmächtig sein. Und wenn ich das richtig gelesen habe aus den Biografien, die ich so aus dem Widerstand kenne, zum Beispiel, also aus dem Widerstand im Nationalsozialismus und zu Teilen aber auch aus dem Widerstand zum Beispiel in der DDR, dass die schwachen und superschwachen Verbindungen einfach oder nicht so leicht zu zerschlagen sind.
Ja klar, die sind ja auch diffuser.
Genau, die sind diffuser. Also, und deswegen sind sie aber auch da wirkmächtiger. Also eine Freundin hat mir jetzt vor ein paar Tagen die Geschichte erzählt, dass sie sagte, natürlich wussten wir alle, wann wir eine Kerze, also wenn es eine Demo gab oder so, wann wir eine Kerze ins Fenster zu stellen hatte. Mhm. Das hat, also offiziell.
Irgendwie
wusste man das, ne? So. Und wer sagt das? Und wie kann man sich auf diese Leute verlassen? Und das zeigt uns ja, dass wir fremden Menschen anscheinend nicht wahllos, aber dass wir denen vertrauen können und dass sich auch Menschen finden, also unter einem bestimmten Thema Menschen finden, die einander vertraut sein können. Mhm. Und also das ist zumindest das, was mich für diese Zeit hoffnungsvoll werden lässt, dass wir diese Verbindungen jetzt schon suchen und sie schon haben, wenn es drauf ankommt.
Ja, es ist natürlich alarmierend, wie viel auch schon erodiert ist, was an so relativ normal empfundener Verbindung immer mal da war. Ich bin keine Anhängerin dieser, oh Gott, es ist alles so vereinzelt, es ist alles so individuell geworden, These, da glaube ich nicht dran, aber ich glaube schon, dass wir uns im Übergang befinden, dass da eine Generation ist, die nach neuen Wegen sucht, zusammenzukommen, nicht mehr in Form von Kleinfamilie, nicht mehr in Form von Eigenheimbau und so, sondern andere Vergemeinschaftungen sucht, auch weil sie sie suchen muss. Und da ist dann erstmal auch Leerstelle, und zwar nicht nur im Sinne von Loch zwischen den verbundenen Netzwerkteilen, sondern auch im Sinne von großen Fragezeichen im Kopf. Also man hat diese Leerstellen ja auch in der Theorie, wo man einfach noch keine Antwort hat. Und auch da erlebe ich das so, dass es einerseits motivierend ist, man möchte dahin denken, man möchte verstehen oder zumindest eine gute Metapher finden, damit es verständlich wird. Aber es kann einen auch sehr lähmen, dass man davor steht und denkt, was ist denn da eigentlich los? Es ist mir so unverständlich. Und dann trägt es natürlich weit, die Erfahrung zu machen, dass ich zumindest das mit anderen teile, dass ich irgendwie eine Kopräsenz auch in der Fragegemeinschaft haben kann. Ich erlebe jetzt zum Beispiel, dass viele, genau wie ich, sich fragen, was soll man denn jetzt wählen? Mhm. Und dass man das wirklich auch als eine innere Not erlebt. Das ist aber gut, die zu, also es wäre mir unheimlicher, wenn das alle schon wüssten.
Ja, und das Interessante ist, dass tatsächlich gerade fast alle Räume politisiert sind. Mhm. Also selbst, ich habe noch nie auf Kinderspielplätzen so viele politische Diskussionen geführt. Also immer wieder, was liegt so ein bisschen an mir, dass ich natürlich mit politischen Diskussionen um die Ecke komme, wenn es um Erinnerungskultur geht.
Ach, die nervige Nora kommt.
Ja, naja, die Leute fragen ja, ne? Dann wissen die irgendwann, dass es die das Buch geschrieben hat, und dann fragen die, und wenn man mich da einmal anpiekst, dann fließt es halt da raus, weil es so Oversharing.
Auch schon nach Hause gegangen, ne? Erzähl mal weiter.
Ist gar kein Publikum mehr da. Nee. So, genau, aber das jetzt ist halt sehr konkret, ne? Also es geht ja wirklich mit allen Menschen, mit denen ich spreche, geht es immer um die Frage, was wählst du? Was wählen wir, ne? Welche Zukunft wollen wir? Und ich würde mir so wünschen, wir hätten das schon weit vorher verhandelt. Also wir würden es nicht 3 Wochen vor einer Wahl machen, weil das jetzt irgendwie auch eine kritische Zeit ist, eine kritische Entscheidung, eine wichtige. Also die Entscheidung ist immer sehr wichtig, aber ich glaube, sie war noch nie so drängend wichtig, wie es diesmal ist. Und ich würde mir so wünschen, wir würden diese Gespräche häufiger führen. Wir hätten auch mehr Übung darin, weil jetzt ist es natürlich so, jetzt eskaliert das total im Zweifel. Stimmt. Ja, ich habe schon Gespräche geführt, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht laut werde. Wir sind ja in einem öffentlichen Ort.
Ja, ja. Ich war jetzt bei Gesprächen dabei, wo offen gefragt wurde, wieso kündigst du XY nicht die Freundschaft?
Mhm. Zum Beispiel. So. Oder wo ich dann auch tatsächlich sehr die Menschen herausfordere in ihrer Entscheidung, also wo ich dann wirklich existenzielle Fragen stelle. Das finden die alle nicht gut.
Xantippe ist jetzt auf dem Marktplatz angekommen. Früher nur den nervigen Mann ausgehalten, aber jetzt ist Nora da und besetzt die Agora.
Genau, mit ihren fiesen Fragen.
So.
Und da denke ich so, also es ist nicht so, dass Menschen das nie machen. Es gibt ja Menschen, die sind schon sehr politisiert, die sind auch in sehr politisierten Umfeldern unterwegs und die sprechen da ständig drüber, ne? Die meine ich aber gar nicht. Ich meine die breite
die das sonst nicht gemacht
Masse,
haben.
Die das sonst nicht gemacht hat, die das aber eigentlich auch machen müsste oder das mehr so im Subtext macht, aber nicht im Konkreten. Jetzt müssen wir ja konkret entscheiden, welche Partei unsere Interessen am besten vertritt. Vorher ist halt so allgemeines Gemecker über den Gesamtzustand der Gesellschaft. So.
Ja, bin schlecht zufrieden.
Ja, richtig. Aber das ist ja nicht parteipolitisch gedacht. Ja. Und jetzt ist es aber ganz konkret und jetzt werden die entscheidenden Fragen gestellt. So. Und das ist.
Und viele haben das Gefühl, dass sie das Gewohnte nicht mehr machen können. Denn die Entscheidungen standen ja sonst auch immer in regelmäßigen Abständen an. Genau. Und wenn man jemand war, der wählen ging, dann war das immer mal wieder die Frage. Aber es gab so ein Zurücksacken in das Gewohnte, weil man eben so und so sozialisiert ist oder das einmal gut fand und jetzt beim nächsten Mal dann so mit Zähneknirschen dann nochmal gut findet oder irgendwie so. Also es gab ja viele StammwählerInnen und jetzt erodiert das. Mhm. Um dem einen positiven Anstrich zu geben, würde ich nochmal auf die Löchertheorie zurückkommen.
Ja, bitte.
Ich schlage jetzt einen Haken, aber ich glaube, dass es Sinn ergibt.
Löcher in Wahlplakaten ist gerade mein Titelvorschlag.
Die ergeben viel Sinn.
Ja.
Inhalte überwinden.
Ja.
Da sind ja viele inzwischen angekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber bei der Theorie der strukturellen Löcher ist es auch so, dass er das als positiv wertet, nicht nur, weil es ein Motivationsanreiz ist, sondern, und da zitiere ich in meiner Übersetzung, die müssen auch, die Menschen, die an diesen strukturellen Löchern sitzen, an den Rändern, die müssen weniger redundante Informationen aushalten, sozusagen, und haben mehr Kontrolle über den Informationsfluss, weil sie entscheiden, mit wem sie da die Beziehungen aufbauen und so das Loch zuschütten oder anders wie überwinden. Und sie können ziemlich schnell auch neue Sozialbeziehungen etablieren, einfach weil da andere an den Löchern, an den Rändern sitzen, die auf dasselbe warten.
Mhm. Also sie schmeißen sich gegenseitig das Seil hinzu.
Ja, und das heißt auch, dass ich in einer Position bin, in der das gut gelingen kann, glaube ich. Und auch eine Entlastung sein kann. Also dieses weniger Redundanzen aushalten fand ich schon auch ein Punkt. Selbst wenn das eine Stärke von Beziehung sein kann, auch in Redundanzen sich zu ergehen, ist das schon auch mal schön, wenn es davon nicht so viel gibt.
Ja, wobei ich glaube, dass es unterschiedliche Typen gibt. Also es gibt diese Menschen, die brauchen diese Redundanz, weil sie auch Sicherheit bietet. Ne? Also Redundanz, Versicherung, das bietet mir Sicherheit. Und dann gibt es so Leute, denen Redundanz unglaublich schnell auf den Keks geht, die ständig auf der Suche sind nach was Neuem und neuen Bindungen und Verbindungen. Und die aber im Zweifel dir die Sicherheit nicht bieten. Also die halt auch schnell wieder weg sind.
Ja.
Und dann hast du eine Begegnung gehabt. Und dann bist du aber gar nicht richtig in Verbindung gegangen. Und das muss ja auch nicht gut sein, in seinen Extremen, ne? Also wir sind, glaube ich, nie nur so monothematisch und es kommt sehr auf unser Gegenüber an, wie wir so ticken, ob wir lieber eine enge Verbindung möchten oder doch lieber eine nur lose Verbindung oder so. Aber ich finde es vor allen Dingen dann interessant, wenn Leute zum Beispiel wieder auf einen zukommen, die man vor Jahren kennengelernt hat, die man dann einfach 10 Jahre nicht gesehen hat und mit denen man im Prinzip nahtlos wieder anknüpft, weil man auch gar nicht mitgekriegt hat, wie und ob diese Person sich verändert hat und erstmal da anfängt, wo man aufgehört hat, vor 10 Jahren oder so und dann so langsam erst erfährt, welche Veränderungen diese Person mitgebracht hat oder mitgemacht hat und dann im Zweifel auch nochmal neu entscheidet, ob diese Person weiter im näheren Umfeld bleibt oder doch einfach wieder nochmal 10 Jahre woanders sein kann.
Das kenne ich auch total gut, weil ich ja jedes Jahr händisch meinen Kalender umtrage und da so Adressen reinschreibe und jedes Jahr neu entscheide, wessen Adresse ich diesmal nicht mehr reinschreibe. Oder wo so ein Post-it drin klebt mit einer neuen Adresse von Menschen, die dann jetzt Postkarten kriegen. Manchmal gibt es auch so witzige Sachen wie, habe ich gerade rausgeschmissen, Mitte Januar meldet die Person sich und sagt, oh Mann, ich vermisse dich so. Und ich denke, ach scheiße, jetzt habe ich dich gerade rausgeschmissen, wo wohnst du nochmal? Das habe ich mir dann aber gemerkt, weil ich es vorher satte 12 Jahre lang immer noch mitgeschleppt hatte, obwohl es überhaupt keinen Kontakt mehr gab. Also das kenne ich auch. Und was mich daran
beruhigt. Es hat nur 12 Jahre gedauert, bis diese Person dich vermisst?
In etwa. Das ist ganz gut, oder?
Ja, doch schon.
Also für die Reichweite meiner Emotionalität ist das schon ziemlich viel.
Ja.
Sonst vermisst man mich erst so nach 20 Jahren frühestens. Aber das ist ja auch eine Form von Beruhigung, dass wir gar nicht nur in den Individuen diesen Anhalt finden können, sondern auch so in geteilter Vergangenheit und, das war mir eben noch ein Punkt, als du über Toleranz und Vertrauen gesprochen hast, auch in der Imagination.
Ja.
Ich kann ja eine Beziehung zu jemandem imaginieren und immer so weiterführen, lebend oder tot oder gar nicht mehr da, die aber noch gesättigt ist von irgendwie Erinnerungen, die mir suggerieren, das sei eine relativ starke Beziehung oder es war vielleicht auch mal eine starke Beziehung. Und dann kann ich immer noch, das machen ja auch viele, so hin und wieder die Personen mal googeln und so rausfinden, was sie noch so machen. Das wird mir dann manchmal erzählt, ich habe mal geguckt, was du so machst und mich findet man dann ja auch, dank dieses Podcasts übrigens auch und weil Universitäten nun mal öffentliche Orte sind. Und dann kann man mich wiederfinden und nach den besagten 12 Jahren so oder 25. Und dann ist es auch noch alles gut und eine weitere Beruhigung liegt für mich darin, dass wir eben nicht nur auf dem Mikrolevel nennen das die SoziologInnen, von denen ich jetzt spreche, gucken, nämlich auf die Beziehung zwischen den Individuen, das wäre das Mikrolevel, sondern eben auch auf das Makrolevel, also auf die gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse, auf die Art, wie Beziehungen etabliert werden, abgesehen davon, was da an individuellen Zuschreibungen passiert. Und das finde ich politisch auch jetzt gerade wirklich interessant. Wie du sagst, da etablieren sich neue Beziehungen und die entwickeln ja eine Relevanz und auch eine gewisse Schlagkraft und Reichweite. Und es ist unabhängig davon, ob die Individuen jetzt so hochglühende politische Personen sind. Es reicht, dass es jetzt viele machen. Und dadurch, dass diese Verknüpfungen passieren, verschiebt sich was auf dem Makrolevel und macht sich ja dann auch was mit dem Mikrolevel. Also das zu beobachten, macht ja dann auch individuell was mit einem. Und das finde ich spannend.
Das finde ich auch spannend und ich wollte noch was nachschieben, was mir eben eingefallen war, als du darüber gesprochen hast, dass Leute andere Lebensformen suchen, Gemeinschaftsformen suchen und so. Und ich habe mich da gefragt, wie du gesagt hast, da gibt es irgendwie noch nicht so viel, weil wir nicht viel Vorbild haben und so.
Ich habe da eine Theorie, ich habe mich da bedient, das sage ich dann gleich.
Ja, und mein Gedanke war aber, wir reden ja hier vor allen Dingen von westlichen Gesellschaften.
Ja, ja. Das ist ja auch nochmal eine Einschränkung, die man machen darf. dass wir in unseren Zusammenhängen fragen, wie sind die Individuen miteinander verbunden, dass wir versuchen, unsere sozialen Dynamiken zu verstehen. Die der anderen, die sind weit weg auf einem anderen Loch gefühlt.
Mhm.
Wahrscheinlich, wenn es anthropologische Größen sind, gar nicht so sehr, dann ließe sich verstehen, dass Menschen immer nach Beziehung suchen auf eine bestimmte Art und Weise und immer Solidaritäten auch etablieren. Aber zunächst mal imaginieren wir die anderen ja als radikal andere. Je weiter die weg sind, je größer das Loch dazwischen ist, desto mehr denken wir, oh, da kann man sich ja gar nicht verstehen. Und das ist wahrscheinlich großer Blödsinn. Ich muss noch nachtragen, wo ich mich da bedient hatte bei der Theorie, dass wir so eine Übergangsgeneration brauchen. Das war von Sarah Diehl, die Freiheit, allein zu sein. Also sie sagt, diese Zuschreibung, totaler Individualismus, da lässt sich keiner mehr auf Beziehungen und Ties sozusagen ein. Das ist ja alles total unverbindlich und dauernd wird geghostet. Das ist eine Klage, die übersieht, dass darin auch eine große Frage steckt. Nämlich, dass man sich vom Alten abwendet und sagt, so wie ihr das gemacht habt, mögen wir das nicht mehr und die Bedingungen dafür sind auch nicht mehr gut. Das heißt, wir suchen nach neuen Formen. Also das war ihr Argument, nicht meins.
Aber ich dachte eher so daran, wie das eben in Communities läuft, die uns gar nicht mehr so zugänglich sind. Also zum Beispiel Versorgungsgemeinschaften auf dem Land oder auch in anderen Ländern. Also ich folge zum Beispiel einer Influencerin, die aus dem afrikanischen Kontinent lebt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe den Namen nicht parat. Mein Fehler, aber es fällt mir halt gerade so ein, ich liefer den einfach nach.
Im Nachhinein.
Genau, ich habe einfach länger nichts von ihr gesehen, weil ich Instagram gerade nicht so intensiv nutze, weil ich mich mehr um die politische Situation in den USA kümmere und dann verschieben sich so die Interessen so ein bisschen, beziehungsweise auch die Algorithmen.
Und da hast du noch gute Laune?
Nein, habe ich nicht, aber.
Ich auch nicht mehr.
Ja, da kann man ja nicht gute Laune haben. Aber das Interessante finde ich, wie sie dann immer erzählt von Gemeinschaft, von davon, wie Nachhaltigkeit da funktioniert und so. Und damit einer westlichen Gesellschaft natürlich permanent den Spiegel vorhält, ne? Weil die das nutzen, was da wächst. Das mag ein bisschen romantisiert sein, ne? Möglicherweise gibt es auch da Probleme. Mhm. Und dennoch finde ich das sehr bereichernd, da hinzugucken, weil es auch daran erinnert, dass es einfach ganz andere Formen des Miteinanderlebens gibt,
ja.
die wir nicht mehr präsent haben. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier in der Großstadt leben oder so, ne? Das ist ja auch nochmal anders verortet. Aber ich finde es schon spannend zu sagen, warum gelingt uns das nicht mehr, in dieser Form zu leben? Also übersehen wir da was.
Ja, das meinte ich eben damit, dass wir auf sowohl Mikrolevel als auch Makrolevel gucken sollten und dann aber auch auf die Bedingungen von beidem. Das ist ja schon eine große Stärke, auf beides zu gucken in der Theorie aus den 70ern. Und jetzt haben wir das ergänzt. Das ist in den letzten Jahren wirklich gut gewachsen, finde ich, um die Frage, wie ist denn die Bedingung der Möglichkeit? Also im Prinzip eine ganz alte philosophische Frage. Und haben wir da genug hingeguckt? Mhm. Also warum ist es anderen Menschen auf diese Weise möglich, im Netzwerk Informationen auszutauschen oder auch Ressourcen auszutauschen, Wissen darüber, wie man was anbaut oder was weiß ich, auch Einfluss zu generieren. Warum machen andere das ganz anders, als wir das in unserer kleinen Community machen? Und das hängt ja dann auch dran, das eine vielleicht besser, richtig, ist das, was ich mache, falsch? Das sind ja normative Fragen, die dranhängen, also Bewertungen. Deswegen habe ich mich in letzter Zeit auch so ein bisschen gestoßen an diesem, wie listen, but we don't judge.
Ja,
ich verstehe das Ansinnen, aber das ist mein Job. Noch weniger als der meiner Freundin Charlotte, die Richterin ist, oder meiner Freundin Anne, die auch Richterin ist, die muss dauernd judgen. Die haben damit aber auch wirklich Probleme, weil die halt sehr nachdenklich und sehr klug sind. Das dauert bei denen genauso lang, bis sie ein Gutachten geschrieben haben wie bei mir. Aber wir müssen urteilen. Und ich sage das so flapsig, weil das ist natürlich jetzt eine besondere Personengruppe, wo das so in den Beruf eingepreist ist. Aber wir urteilen ja dauernd darüber, ob wir es noch richtig machen, was wir so machen, was wir vielleicht für besser befinden würden und so weiter. Und da kann das ja helfen, auf die Bedingungen von Kulturalität zu gucken und darauf, wie man Beziehungen eben noch gestalten könnte, dass man einfach auch mal so eine größere Bandbreite auf den Schirm bekommt.
Ich möchte aber mal ganz kurz eine Lanze brechen für We Listen and We Don't Judge.
Ja, ist ja, ja.
Naja, weil es erstmal, ja, nein, ja. Weil es natürlich erstmal dieses erst zuhören,
ja.
Durchatmen und dann dürfen alle
erstmal.
First erst
you listen, then you judge, but you don't tell.
Ja, aber auch die Frage, wie wir judgen. Also, ne,
ja,
dass wir,
klar.
Ich glaube, es geht nicht darum, dass man nicht urteilen soll, sondern dass man am Ende in eine Analyse geht und dann kann es auch, es kann verschiedene Ergebnisse sein. Also auch zwei RichterInnen kommen
natürlich
nicht gleich zum gleichen Urteil im Zweifel,
ja,
ne? Bei gleicher Gesetzeslage.
Ja, und man kann ja auch sagen, am Ende kommst du bei einem Urteil raus, aber bei einer Verurteilung im engeren
Richtig,
Sinne.
Richtig, genau.
Ne?
Ja.
Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Und ich finde, man sagt das extra so flapsig, weil da natürlich was dran ist.
Ich,
sonst würde ich mich
das
damit
lust,
ja nicht
ich
beschäftigen.
Ich finde das lustig, wenn die Disney-Prinzessinnen, wenn die Disney-Prinzessinnen da ihre Probleme offenbaren und dann immer sagen, we listen and we don't judge.
Ja, ja, ich finde das auch irgendwie, genau wie den Check-in. Das hat was.
Alles dysfunktionale Beziehungen übrigens.
Bei den Disney-Prinzessinnen. Darüber haben wir ja schon eine Folge gemacht, warum Vaiana nicht als Prinzessin wahrgenommen wird, obwohl sie de facto
eine
ist.
So sieht's aus.
Ja. Ich schmeiß alles hin und werde auf gar keinen Fall Prinzessin. Aber das ist ja auch wirklich ein Aufruf, uns Gedanken darüber zu machen, wie ist denn unser Netzwerk so geknüpft? Wer hat das geknüpft? Unter welchen historischen Bedingungen?
Möchten wir weiterhin vielfältige Netzwerke? Und wenn wir die nicht mehr haben, wo ist das Problem?
Ja, wo sind so Maschen, wo ganz viele Menschen durchfallen? Wo sind ganz starke Verbindungen? Wo sind ganz schwache Verbindungen?
Ja, oder also wo werden auch gerade einfach mutwillig Löcher reingeschlagen?
Genau, ja. Doch diese Folge Tatortreiniger, wo er zu Besuch ist im Gehirn eines anderen, wo ständig die Synapsenverbindungen so gekappt werden und er versucht, die wieder zusammenzubringen. So. Ja. Oh Gott, jetzt geht das los in meinem Kopf. Tut mir leid, euch dahin mitzunehmen an diesen Ort.
Oh, jetzt muss ich das nochmal alles angucken.
Ja, ihr müsst jetzt alle Folgen.
Ja, wenn, dann muss man alle Folgen gucken. Tut mir leid.
Aber ja, auch da Kontext, ne? Also wo gehört das hin? Warum sind Verbindungen so gewachsen, wie sie gewachsen sind? Wir wissen ja inzwischen auch aus dieser Netzwerk, nämlich der neuronalen Netzwerkforschung, dass am Anfang erstmal wildes Aufbauen von allen möglichen Beziehungen ist und dann im relativ frühen Alter aber auch Bahnungen passieren und auch Wege nicht mehr beschritten werden, die dann verarmen oder gekappt werden, weil das nötig ist, dass wir eben aussuchen, was denn als wichtig erachtet wird. Da haben wir nicht volle Kontrolle drüber, aber viel weniger als volle Kontrolle, fast gar keine. Weil
ich wollte gerade sagen.
Naja, wenig. Aber im späteren Leben ja dann schon. Also dann kann ich mich ja fragen, was liegt denn vielleicht brach? Womit möchte ich mich reflexiv nochmal befassen?
Und dann fange ich an, Gitarre zu spielen, weil ich unbedingt was mit der linken Hand
Zum
machen
Beispiel,
möchte,
genau.
Um neue Bahnen zu entstehen zu lassen.
Ja, dafür. Und ich kann eben auch meine vorherigen Vorurteile und Beurteilungen nochmal befragen. Also, waren die so gut und so richtig oder kann ich da andere Denkwege gehen? Das ist ja eine große Stärke. Und lässt
Plastizität.
Ja, und das lässt einen doch vielleicht hoffnungsfroh zurück, dass man damit auch noch umlernen kann.
Nee, ich glaube, wir lernen ja ständig um. Die Frage ist halt einfach, in welcher Weise und haben wir eine Umgebung, die uns umlernen lässt? Also auch da muss es einfach Möglichkeitsräume geben. Ne? Also es muss ja den Möglichkeitsraum geben, einen Pfad zu verlassen und woanders hinzukommen. Und auch da dürfen dann keine Hindernisse im Weg sein. Seien es irgendwelche Glasscheiben oder auch dicke Mauern, die da hingezogen werden. Also es werden ja auch, und das glaube ich, da sind wir eben im Strukturellen, es werden ja Verbindungen mutwillig verhindert.
Ja, klar. Oder sie werden nicht gut begründet. Also sie werden vielleicht gefordert, du musst diese Art von Verbindung etablieren, aber das ist nicht gut begründet. Wir betreten eigentlich da, wo wir auch diese Netzwerke knüpfen, auch den Raum der Gründe, wo ich sagen muss, warum will ich diese Verbindung stärken und nicht eine andere? Was erwarte ich davon? Warum halte ich das für gut und richtig? Das ist etwas, was mich politisch gerade nicht sehr hoffnungsfroh stimmt, dass das meistens ausbleibt. Also was passiert, ist natürlich, dass viel geknüpft wird und gemacht. Also gerade im Wahlkampf wird ja so dargelegt, was man dann so alles vorhat und mit wem und was man sich so vorstellen könnte an gemeinsamer Zusammenarbeit, ne?
Mhm.
Aber den Raum der Gründe betreten wir jetzt nicht so oft im politischen Diskurs. Und das ist schade, weil darum geht es ja eigentlich.
Ja.
Dass man sagt, warum finde ich das gut?
Das füllt ja auch die Lücken am Ende, ne? Also diese Begründungen.
Ja, aber wenn man gezwungen ist, das mal darzulegen, dann, ja, dann weiß man nachher auch, wes Geisteskind der Mensch ist, der das dargelegt hat, was er oder sie für Gründe hat. Und das soll vielleicht oft gar nicht so sichtbar gemacht werden. Ein großer Teil davon ist auch Zeit, finde ich.
Ja.
Also wenn man so lange Interviews anhört, ist es ganz anders, als wenn man Viertelstunden-Interviews anhört. Mhm. Wenn man jemandem 4 Stunden Raum gibt, bei Jung und Naiv oder so, dann ist das natürlich einfach anders, wie gesprochen wird, weil wir mitgenommen werden in diesen großen Raum des Innenlebens und der Gründe. Und dann eben auch mitkriegen, wo Leerstellen sind oder wo es schlecht begründet ist bei jemandem oder wo es einfach nur um Reichweite geht und nicht so sehr um gute Argumente. Und ja, das mitzukriegen ist vielleicht politisch ganz sinnvoll.
Ja, definitiv. Ich hatte gerade noch den Gedanken, dass es auch natürlich darauf ankommt, mit welchem Material wir Verbindungen knüpfen. Also wenn da Ketten ausgeworfen werden oder einfach nur Stahlseile, die uns wirklich so hart binden, dass wir keine Bewegungsfreiheit mehr haben, dann wird es halt auch unangenehm, ne? Mhm. Also es gibt Menschen, für die bedeutet das dann vielleicht maximale Sicherheit, aber für viele andere eben nicht, weil sie die Flexibilität einschränken.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Netzwerke unbedingt eine Flexibilität brauchen.
Ja.
Also wir müssen da flexibel sein. Wir dürfen gar nicht so stabile Netzwerke bauen, dass da kein Rein und kein Raus mehr ist. Also wir brauchen auch den Austausch, wir brauchen das, die Flexibilität in diesen Netzwerken. Und ich glaube, die bekommen wir nur, wenn die entsprechend vielfältig sind. Sonst funktioniert das nicht.
Ja, das habe ich ja früh gelernt von einem mir verwandten Gärtner, dass man wartet, wenn man Wege anlegt, darauf, wo die getrampelt werden. Und da legt man den dann an,
ja, das
wo
ist
die
auch
Menschen
schlau.
Den haben wollen.
Oder das sieht man übrigens ganz deutlich im Mediapark.
Mhm.
Da sind so Wege angelegt,
ja,
die nutzt aber keiner, weil die so abgekürzt werden.
Ja, war zu schnell.
Ja.
Man hätte warten müssen, bis das mit den Füßen entschieden war. Und dann wäre es auch gut gewesen.
Ich glaube, die sind auch schöner, muss ich sagen.
Ja, und was die Flexibilität angeht, es gab dieses große Kunstwerk in Düsseldorf in der K21, gibt es das noch? Ein riesiges Netzwerk, das man betreten konnte, ziemlich weit oben an der Decke, war jetzt nicht
so
höhenängstlich.
Ja, ich weiß, ja, ich erinnere mich.
Und ich war da drin und war vor allen Dingen erstaunt über die Erfahrung, wie die kleinsten Bewegungen ganz am anderen Ende des Raums für mich spürbar sind und mich erstmal verunsichern. Ich denke, der Boden unter mir wackelt, da bin ich nicht so ein Fan von. Und mir dann aber klar wurde, ui, wie gut, dass dieses Netz nachgibt, wenn das so hart wäre, dann gibt es dann nur die Option jetzt friss oder stirb. Ne? Du kommst da über die Brücke oder du fällst runter. Und so gab es halt die Möglichkeit, sich so flexibel anzupassen und mal dahin zu fassen und noch was zu packen zu kriegen und so. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, dass wir die Bewegungen der anderen spüren. Also dass es das richtige Material ist und dass wir aber auch im sozialen Raum merken, wo die anderen sind. Das braucht eine gewisse Sensibilität. Und die sollten wir ruhig ausprägen.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, dass wir sozusagen die Bewegung der anderen spüren.
Ja, leiblich sensibel bleiben. Okay, ja dann.
Super, dann hier.
Sensibler Umgang mit strukturellen Löchern.
Ja.
Dann hier los, pass auf. Raschel.
Ja, Rita hat viele Blätter dabei,
ja,
das ist gar nicht gefaked.
Ich hatte mir zu den Büchern auch jeweils noch was rausgeschrieben und auch noch ergänzt, was wir noch so alles hatten. Also bedient habe ich mich beim so halb, also bei der Frage, was das alles mit Privilegien und so weiter zu tun hat, empfehle ich sehr, den Armut- und Reichtumsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mal näher anzugucken.
Mhm.
Der 7. ist gerade in Armut. Und heißt Armut, das geht uns alle an. Den kann man einfach über das Ministerium abrufen und mal gucken, was die sich für Fragen stellen, warum und was schon so an Antworten vorliegt. Dann gibt es von Jutta Almendinger, von der gibt es ganz viel rund um dieses Thema und von Jan Wetzel zusammen, die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts.
Mhm.
Dann habe ich zitiert Ronald Byrd mit den Structural Holes.
Mhm.
Das haben wir, glaube ich, rezipiert und das ruhte auf Granovetter Mark, The Strength of Weak Ties und The Strength of Weak Ties Revisited sozusagen, also sind zwei. Dann gibt es einen sehr schönen Band, das ist die Brücke zu dem, was wir mit Nadi besprochen hatten über die Sozialkapitaltheorie. Der ist von Nan Lin, Karen Cook und auch Ronald Byrd. Social Capital Theory and Research, da findet man, es gibt viele gute Bücher über Sozialkapitaltheorie, aber hier findet man die Direktverbindung zu der Theorie der Weak Ties, deswegen empfehle ich das. Und dann die superschwachen Beziehungen von Christian Stegbauer von 2024, also ziemlich aktuell, in einem Herausgeberband von ihm und Roger Häusling, nämlich im Handbuch Netzwerkforschung, wo es um dieses Kulturerlernen durch geteilten Raum ging. Mhm. Und dann hatte ich mich mit der Theorie der Übergangsgeneration bei Sarah Diehl, die Freiheit allein zu sein, bedient. Und du hast auch noch ein paar Quellen genannt.
Jetzt muss ich mich an diese Quellen erinnern, ne? Wie soll ich das denn machen? Ich weiß, dass ich diesen Podcast genannt habe zu Jule Stinkesocke, also wie das eben in sozialen Netzwerken ist. Und den Instagram-Kanal, den ich noch nachgucken muss, damit ich euch sagen kann, wem ich da folge und wo ich diese Einblicke hernehme.
Und Her Story.
Und Her Story von Jasmin Lörchner. Das empfehle ich auch, das empfehlen wir auf jeden Fall. Auch einfach so, wenn man das gut anhören kann. Genau. Und dann, würde ich sagen, damit ihr uns erreichen könnt, also wenn ihr eine super schwache Verbindung zu uns aufbauen wollt.
Co-Präsenz im Raum kriegen wir nicht hin, das wird eng.
Das wird eng, genau. Aber ihr findet uns zum Beispiel bei Mastodon unter @wasdenkstdudenn@podcasts.social. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr uns auch Kommentare da lassen. Und wir haben einen Steady-Account, das wäre dann eine super starke Leistung einer super schwachen Beziehung, weil ihr könnt diesen Podcast natürlich unterstützen finanziell. Ihr könnt ein Abo über ein Jahr abschließen für 12 €. Also ihr könntet auch einmal im Monat 1 € spenden, aber das wäre im Verhältnis zu den Gebühren, die dann anfallen, ungünstiger für alle Personen. Das heißt nicht, dass ihr das nicht machen könnt. Ich möchte euch nur informieren, dass dem dann so ist. Und es tun auch einige Leute, deswegen an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr unser Podcast zu Hause mitfinanziert und den Webspace, den wir benutzen. Das ist ganz großartig.
Ich habe auch noch einen Dank auszusprechen, weil das offensichtlich nicht die einzige Weise ist, uns zu erreichen. Mir hat nämlich eine Person einen Brief an meine Dienstadresse geschickt.
Das Ach, das ist
großartig, einen handschriftlichen. Also danke dafür.
Das ist auch sehr nett. Das klingt toll. Genau. Und das waren, glaube ich, die Möglichkeiten, uns super schwach zu erreichen.
Oder super stark.
Oder super stark. Genau. Aber am schönsten ist, glaube ich, zu sagen einfach, dass wir möglichst irgendwie in Verbindung bleiben und auch die super schwachen Verbindungen am Ende eine eigene Kraft entfalten können, wenn wir uns unter einem Thema versammeln. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir das hinkriegen.
Voll gut zusammengefasst.
Dann habt's gut. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Oder gute Nacht.